die Pressesprecher.
Hallo und herzlich willkommen zu den Pressesprechern. Mein Name ist Ali und mit dabei ist heute Nadine. Hallo.
Hallo.
Wir reden hier einmal die Woche über Presse aus der Vergangenheit. Und in diesem Fall waren wir wieder im Spiegelarchiv unterwegs. Wir besprechen ältere Artikel, stellen sie uns gegenseitig vor, reden dann ein paar Worte dazu und schauen, was hat sich verändert, was ist bemerkenswert, was ist sehr zeitgeistig. Mein Artikel heißt Ehestreik gegen Atomtod und ist vom 13.12.1960 aus dem Spiegelheft 51. Was hast du uns mitgebracht?
Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich finde es ganz interessant. Mein Artikel heißt Unser Clinton und es geht um den Fall eines angeblich ehebrecherischen Geistlichen. Und das ist aus vom 18.01.99, also aus dem entsprechenden Heft.
Ich hätte sehr gelacht, wenn dein Artikel gewesen wäre, Atomtod gegen Ehestreik. Ich fange wieder damit an, meinen Artikel vorzustellen und danach gehen wir zu deinem über. Und zwar geht es um etwas, was aus heutiger Sicht völlig absurd und nicht mehr nachvollziehbar erscheint. Es geht nämlich darum, dass der NDR-Intendant sich zu Wort äußert mit den Worten: Der NDR, lautet die Meldung, wird das Fernsehspiel Die Sendung der Lysistrata von Fritz Kortner nach Motiv des Aristophanes am 17. Januar 1961 im Anschluss an das Gemeinschaftsprogramm des deutschen Fernsehens ausstrahlen. Der Hessische Rundfunk, Radio Bremen und der Sender Freies Berlin werden die Sendung übernehmen. Und alleine schon der Umstand, dass es ein Sendeende gibt, nachdem das Nachsendeschluss noch etwas übertragen wird, dass sich darunter dann die verschiedenen Anstalten zusammenschließen, das ist ja aus heutiger Sicht schon verrückt und eine absurde Erfahrung, Erinnerung. Ich habe das nie gemacht. In meiner Lebzeit konnte ich immer den Fernseher anmachen. Es lief irgendetwas, egal zu welcher Tages- und Nachtszeit. Und nun, hier ist also nach Sendeschluss wird etwas übertragen. Und warum ist das überhaupt eine Meldung? Warum ist das ein Artikel? Das gezeigte Stück, die Sendung der Lysistrata, ist ein Theaterstück, das als zu kontrovers betrachtet wurde, aus vielerlei Hinsicht. Einerseits, so 1960 konzipiert und aufgeführt, hat es einerseits Probleme damit, dass es sehr politisch ist. Es geht um das historische Motiv, das historische Theaterstück, bei dem Teile biografisch sind, dass Lysistrata eine Frau ist, die einen Aufstand angezettelt hat, dass sie die Männer vom Krieg abhalten wollen, indem sie in einen Sexstreik gehen. Und dieses
stets aktuell.
Dieses Motiv ist etwas, was einerseits sehr plastisch umgesetzt wird. Also es gibt Andeutungen von Sexszenen. Ich habe in der Vorbereitung mir die auch mal rausgesucht und durchgeskippt. Und ich würde sagen, heute ist das etwas, das senden sie im normalen Programm. Das würde niemanden mehr hinterm Ofen hervorholen. Aber damals war alleine die Andeutung einer Sexszene schon kontrovers. Und dass die Frau den Sex als Waffe benutzt, nämlich dass sie ihrem Mann sagt, sie möchte nicht, dass er in den Krieg zieht. Also organisiert sie mit allen anderen Frauen einen Sexstreik. Und jetzt geht es hier unter anderem darum, dass die Sendung ein modernes politisches Motiv hat, nämlich dass die Schauspieler, also ich lese mal vor, es gibt da einen Gruppendialog von den Schauspielern, die selbst nochmal als Grüppchen vorm Fernseher sitzen, als Pärchen und sich über das, was sie da gerade gesehen haben, unterhalten. Also als wären die Schauspieler, die das antike Stück aufführen, auch gerade nochmal Zuschauer und man kann ihnen dabei zuschauen, wie sie zuschauen. Also die vierte Wand wird durchbrochen. Und dann steht hier, in die Dialoge dieser Gruppe hat Kortner pazifistische Belehrungen eingeflochten. So bemüht sich etwa die Lysistrata-Darstellerin ihrem Mann, einen talentierten Chemiker, der einen neuen Treibstoff entwickelt hat, davon abzuhalten, einen lukrativen Posten in Amerika zu übernehmen. Zitat, woran du auch immer herum manipulierst, Dünger oder Treibstoff oder was weiß ich, es werden Bomben. Und sie greifen dieses Motiv auf, von wegen, die Frauen müssen jetzt in den Streik, um den Atomkrieg zu verhindern. Und dann gibt es hier über die Kontroverse, kann man das zeigen, kann man das nicht zeigen, hat der Spiegel ein paar Stimmen eingefangen. Und zwar den Mitproduzenten Trebitsch, der von Realfilm, der sich dazu äußert und sagt, ich würde nichts machen, wofür ich mich vor meinen Kindern geniere. Man sagen würde, naja, aber das ist ja, also erstmal ein sehr persönlicher Maßstab und nicht eine gute Beurteilung zu, ist das tauglich in der Weltöffentlichkeit des westdeutschen Fernsehens ausgestrahlt zu werden. Und dann gibt es noch den WDR-Fernsehdirektor Dr. Lange, der sagt, mit meiner Frau zusammen würde ich den Fernsehfilm nicht sehen wollen, auch nicht mit meinem 19-jährigen Sohn. Da habe ich mir gedacht, aha, Herr Lange, Sie würden sich den also nur alleine anschauen?
Ja, wahrscheinlich.
Und der Intendant des Süddeutschen Rundfunks, Dr. Hans Bausch, bekannte, ich kann Lysistrata nicht senden. Es verstieß gegen das Rundfunkgesetz. Ich halte die Aufzeichnung für ästhetisch unter der Grenze, sittlich anstößig und politisch einseitig. Da musste ich dann doch aufhorchen, beziehungsweise haben wir diese Stelle extra rausgeschrieben, denn ich glaube, das Ästhetikargument ist das Schwierigste. Aber zu sagen, es ist zu politisch einseitig, ist ja eine Kritik, die wird dem ÖRR ja eigentlich immer vorgeworfen. Heute aus anderer Richtung, heute wird ihm nicht vorgeworfen, zu konservativ zu sein, sondern dass das, was sie senden, im Zweifel zu grün ist. Ich finde es sehr interessant, wie die Leute, die da am Ruder sitzen, wie die Intendanten, immer denken, sie gestalten hier das gerecht ausgewogene Programm und man dann eins zu eins ihre persönliche Haltung dadurch sehen kann. Also, dass sie dann doch nicht so frei sind von der politischen Vielfalt. Dann
auch hier wieder stets aktuell.
Wie gesagt, deswegen fiel es mir auf. Noch hier ein paar Sätze aus dem Artikel. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Fernsehens wird das aufwendig für das Gemeinschaftsprogramm hergestellte Fernsehspiel nach der offiziellen Sendezeit des deutschen Fernsehens nur den Zuschauern in 4 Sendebereichen dargeboten, während in der übrigen Bundesrepublik schon Fernsehfunkstille herrscht. Und so habe ich den Artikel übrigens gefunden, dass ich im Spiegelarchiv in alten Heften nach dem Wort Funkstille suchte, weil das, finde ich, so ein schön zeitgeistiges Wort ist, denn heute ist ja kaum noch Funkstille da und ich finde Fernsehfunkstille ein gutes Kompositum.
Das stimmt.
Weitere Stelle aus dem Text. Dann ist hier der Klaus Münster vom NDR zitiert worden, der sagt, ich habe von Anfang an gesagt, Kinder, lasst es bleiben. Also der ist sehr konkret dagegen, dass das ausgespielt wird. Die Männer brünstig durch lange Monate der Entbehrung geschürt, die greifen ungestüm nach uns. Wir aber, wir wollen nicht. Wir sagen nein. Verhandeln, sagen wir. Macht Frieden. Das ist die Aussage von Lysistrata aus dem Stück gespielt von der damals 22-jährigen Romy Schneider. Und zu ihr, also wir kennen sie vielleicht eher als die Sissi, und zu ihr.
Sprich für dich. Das war schon okay.
Zu ihr steht in dem Artikel, und das fand ich so verrückt, dass sie mit 22 schon ein verglimmender Fernsehstar sei. Das fand ich auch sportlich.
Das ist mehr als sportlich und ich denke in ihrem Fall ja auch in keinster Weise zutreffend.
Also, ich habe überlegt, woher kenne ich Romy Schneider? Da fielen mir dann einerseits die Sissi-Darstellung ein und andererseits die Kampagne später mit Alice Schwarzer, wo sie zum Thema Abtreibung auch nochmal prominent war. Und sie hat Alice Schwarzer auch ein langes Interview gegeben, das ich kannte. Und ja, wie gesagt, dann haben wir generell zu der Geschichte mit Lysistrata. Und ich bin immer so ein bisschen versucht, in dem Artikel, den wir hier schon mal hatten, über die Hippies in Griechenland, da habe ich immer die griechischen Namen versucht, ein bisschen griechisch auszusprechen. Und ich weiß, dass ich da alles butcher in der Aussprache, aber ich glaube, Aristophanes heißt eigentlich Aristophanes. Aber die Handlung habe ich nochmal grob nachgeschlagen und die soll angeblich 410 vor Christus gespielt haben im Krieg zwischen Sparta und Athen. Und die historischen Belege dafür, dass es diesen Protest gab, sind quasi nicht gegeben. Also es ist eine Geschichte, ein Märchen, ein Mythos. Und das erste Mal, dass das Epos komplett aufgeschrieben wurde, ist 1610. Also knapp 2000 Jahre später, da kann man davon ausgehen, dass es nicht mehr so historisch akkurat ist. Dann habe ich mir mal so ein bisschen durchgeschaut, was da so für Referenzen sind, was man kennen könnte, und war überrascht, dass sich aber relativ einig ist, dass zu dem Werk der Lysistrata gehört, dass Homer und die Ilias zitiert werden und da dann die Stelle von Hektor, der sagt, Krieg ist das Geschäft der Männer, und das ist, glaube ich, etwas, was sich zeitlos durchziehen lässt, also dass Männer das Gefühl haben oder die Haltung, dass Krieg ihre Domäne ist, aber dabei ausgeblendet wird, dass ohne die Frauen der Krieg nicht möglich ist und deswegen die Frauen dort durchaus auch einen Hebel haben. Also ohne Mütter keine Soldaten, ohne Frauen keine Versorgung, wenn die Männer in den Krieg ziehen und so weiter. Also es gibt durchaus einen Machthebel, den auch die Frauen haben, um Kriege zu stoppen, zu behindern. Und ich finde interessant, wie man jetzt einerseits argumentieren könnte, hier wird ein historisches Stück umgesetzt und es ist vielleicht optisch ein bisschen anstoßend, andererseits, dass die Atomdebatte da so mit eingeflochten wird. Wenn wir uns anschauen, die Kuba-Krise war erst ein Jahr später. Die Zar-Bombe, die größte jemals gezündete Wasserstoffbombe, wurde auch erst, wurde 9 Monate nach Ausstrahlung erst gezündet. Da waren die Themen, bei denen ich sagen würde, sie sind heute für die Atomwaffendiskussion entscheidend, noch gar nicht passiert. Also wir sind noch Jahrzehnte weg vom NATO-Doppelbeschluss und so weiter. Also die Atomgefahr ist etwas, was sich in Anführungszeichen noch aufbaut und noch gar nicht am Höhepunkt ist. Und trotzdem ist das so eine Metabotschaft, über die die Leute sich Gedanken machen, dass man nichts herstellen soll, was mit zur Kriegstechnik umgebaut werden könnte und so weiter. Und ich fand aus heutiger Sicht, ich habe das Fernsehspiel mir dann auch mal, wie gesagt, in Auszügen angeschaut. Ich habe es nicht komplett geschaut. Es ist ein bisschen langsam geschnitten für heutige Sehgewohnheiten.
Also genau richtig für mich. Ich werde es mir mal anschauen, auf jeden Fall.
Und ich fand es relativ harmlos. Also ja, es werden Sexszenen angedeutet, aber nach heutigem Empfinden würde ich sagen, ist das eher so FSK 12 und nicht FSK 6. Aber ich, also Herr Dr. Lange, Sie können das beruhigt mit Ihrem Sohn und Ihrer Ehefrau schauen.
Wenn der Sohn 19 ist und seine Ehefrau sicherlich älter als 19, sollte das hinhauen, ja.
Und wie gesagt, ich finde den Artikel bzw. das Stück so interessant, weil aus heutiger Sicht die Kontroverse nicht mehr nachvollziehbar wäre. Heute könntest du das im normalen Programm senden und die Leute würden sich vermutlich darüber beschweren, warum es schwarz-weiß und so langsam ist, aber nicht über die Thematik, wie kann man denn für Abrüstung sein?
Also nichts gegen schwarz-weiß und nichts gegen langsam. Aber was ich interessant finde, ist doch eigentlich die Tatsache, dass es sich um ein Stück handelt und dass von diesem, ich sag mal, künstlerischen Stück gefordert wird, dass es irgendwie eine Neutralität bezieht oder innehat. Das finde ich seltsam.
Ja, also ich verstehe einerseits die Leute, die zu dem Zeitpunkt Intendanten sind, die sind ja alle groß geworden mit den Nazi-Propaganda-Filmen und ich glaube, dass man da nochmal anders aktiv darauf schaut, dass historische Darstellungen nicht ideologisch eingefärbt sind. Also wenn du mit Filmen wie Quacks der Bruchpilot oder Jud Süß von Veit Harland groß geworden bist, dann verstehst du, dass selbst wenn etwas in Anführungszeichen eine historische Darstellung ist, das ja eine Metaebene hat, die hier was einimpfen soll. Und da verstehe ich, dass man dann sagt, wir wollen gar nicht erst den Anschein erwecken. Und das ist ja auch die Zeit, also 61, da sind wir noch weit, weit weg von der sexuellen Revolution. Das Fernsehen ist sehr prüde. Es werden viele Heimat- und Naturfilme gezeigt, in denen es gar nicht so sehr darum geht, tatsächlich eine kritische Botschaft zu haben. Und da kommt dann jemand mitten rein und möchte so einen Film mit einer ja offensichtlich geführten Metadebatte ausstrahlen. Das finde ich interessant. Und was ich sehr verrückt finde, der Film wurde erst vorgeführt vor einer Gruppe Intendanten als Live-Theaterstück. Also die haben den Film nicht erst produziert und dann den produzierten Film den Intendanten gezeigt, sondern die Leute, die für diese Filmaufzeichnung gespielt haben, die haben das nochmal als Theater aufgeführt. Und von dieser Theaterinszenierung haben die Intendanten gesagt, das können wir nicht bundesweit senden. So würde man heute niemals einen Film zur Abnahme geben, dass alle Intendanten sich zusammensetzen und die Tatortkommissare rennen dann nochmal hier ums Eck im Büro und gucken ganz betroffen. Also.
Aber die Idee ist irgendwie schön, finde ich, dass man so zusammenkommt und das wirklich richtig rezipiert, um dann zu entscheiden. Aber
es zeigt vor allem auch noch, dass das Fernsehen als erweitertes Opernglas, als Blickwinkel ins Theater betrachtet wurde und noch
das
gar nicht.
Das ist nicht von dir, oder?
Was?
Das erweiterte Opernglas.
Doch, das ist von mir.
Ach. Ich werde dich zitieren. Finde ich gut.
Es zeigt vor allem, dass das Fernsehen als erweitertes Opernglas betrachtet wird und noch gar nicht als eigenständiges Medium, unabhängig von der Bühne. Ja, das war mein Artikel zum Thema Ehestreik gegen Atomtod. Was hast du uns mitgebracht?
Den Artikel, den ich mir rausgesucht habe, der heißt Unser Clinton. Und da geht es darum, dass aus der Kirche heraus es eine Meldung gab, dass ein Pastor, der sehr umstritten ist, weil er einer sehr erzkonservativen Gruppierung angehört und ich glaube, der sogar vorsteht, also jemand, der öffentlich sich sehr gegen außereheliche Kontakte ausspricht und natürlich auch gegen Ehebruch im weitesten Sinne, sogar gedanklichen Ehebruch, dass dieser Mann höchstwahrscheinlich, zumindest laut dieser Zeilen, eine Affäre hatte und zwar sogar auf Kirchengrund und das wurde dann quasi zu einem Politikum erhoben. Naja, und darüber handelt der komplette Artikel mit ein paar kleinen Seitenästen, die so nett abgehen in der Rubrik Kirche. Unser Clinton. Der Fall eines angeblich ehebrecherischen Geistlichen spaltet die Pastorenschaft. Die Kirchenführung hatte die Affäre publik gemacht. Und da bin ich gerade hängen geblieben, also natürlich erstmal wegen Clinton und dass aus der Kirche selbst heraus etwas publik gemacht wird in die Richtung, fand ich dann doch eher ungewöhnlich. Mhm. Okay, es geht los. Sex außerhalb des Ehebettes hält der Pastor für eine Erfindung des Teufels. Die Zweisamkeit ohne Trauschein hat der Kirchenmann aus Hennstedt-Ulzburg bei Hamburg stets leidenschaftlich bekämpft. Liebe zwischen Männern ist für ihn ein Grund für ewige Verdammnis und aus Protest gegen männlichen Triebabbau in einem benachbarten Bordell ist hochwürdend gar auf die Straße gegangen. Standfest verkündete Andreas Rüss, 55, sein Credo im Fernsehen. Wer sündige Gedanken hat, wenn er gebunden ist, begeht Ehebruch. Nun soll der sittenstrenge Geistliche selbst gefehlt haben. Ausgerechnet in der Friedhofskapelle, heißt es, habe er sich einer Frau aus dem Kirchenvorstand hingegeben. Ich fand die Formulierung sehr hübsch. Wirklich. Das fand ich niedlich. Noch fehlen Belege. Doch die Informationen eines Gemeindemitarbeiters reichte der Kirchenführung, gegen Rüst disziplinarrechtliche Ermittlungen einzuleiten. Sie stellte den Pastor damit gleichzeitig an den Pranger und sorgte so für handfesten Ärger mit den eigenen Angestellten. Der Klerus der nordelbischen Kirche hat sich heillos zerstritten über die Frage, wie offen sich der Arbeitgeber Kirche über das Intimleben seiner Mitarbeiter verbreiten darf. Halte ich zu Recht für eine wichtige Frage. Der evangelische Pressedienst hatte am 5. Januar mit einer Meldung über den Vorwurf außerehelicher Kontakte von Rüss ein monatelanges Getuschel beendet. Seit Wochen kannten die Zeitung in und um Hamburg die Gerüchte, Berichte waren bereits geschrieben. Doch die Redaktionen zögerten mit den Veröffentlichungen, bis der evangelische Pressedienst den ersten Stein warf. Mit Rückendeckung der zuständigen Kirchenleitung in Kiel, der ein einmaliger Presseknall lieber war als wochenlange Spekulationen über das Sexleben des Seelsorgers.
Ich finde die Formulierung hier super mit, die den ersten Stein warf, denn wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein.
Das ist, taucht ja immer wieder auf und ich auch generell, dass man dann leidenschaftlich für etwas kämpft, was man normalerweise mit Leidenschaft assoziiert. Fand ich sehr hübsch. Oh Gott, Herr Pfarrer, Schlagzeile Bild in Riesenlettern. An den Stammtischen der 24.000 Einwohnergemeinde nannte man Rüss fortan unseren Clinton. Einige Geistliche machten umgehend die Pressearbeit der Oberhirten verantwortlich für den Klatsch. Christian Rüss, ein Bruder des vermeintlichen Sünders und selbst Pfarrer am Hamburger Michel, beschuldigte die Kirchenjournalisten. Ausgerechnet unser Pressedienst habe einen Vernichtungsfeldzug losgetreten, um seinen Bruder gnadenlos zu zerstören. Die Creme der hanseatischen Protestantengeistlichkeit, die Pastoren der fünf Hamburger Hauptkirchen, klagte in einer gemeinsamen Stellungnahme. Es ist für uns offensichtlich, dass hier lediglich Kirchenpolitik betrieben wurde und dies mit zweifelhaften, unsauberen Mitteln. Die Erklärung der Pfarrer nährte den Verdacht, die Enthüllung über Rüss seien eine gezielte Indiskretion, um den Gottesmann loszuwerden, dessen wie Gottes Saubermanngehabe vielen Kirchenleuten seit langem auf die Nerven geht. Was die Leitung der nordelbischen Kirche, zu der die Sprengel, Hamburg, Schleswig und Holstein-Lübeck gehören, natürlich vehement bestreitet. Seit Jahren zieht sich ein Graben durch die nordelbische Kirche. An der Spitze des für Rüst zuständigen Sprengels Holstein-Lübeck, rund 1 Million Gläubige in Klammern, steht Karl Ludwig Kohlwage, 65, ein politisch engagierter Bischof, der etwa die Anschaffung des Eurofighters kritisierte, weil er Milliarden für ein Kampfflugzeug angesichts von Millionen Menschen in Not und Elend für nicht gerechtfertigt hält. Auf der anderen Seite verharrt die kirchliche Sammlung um Bibel und Bekenntnis, glaubenskonservative Christen, die sich von der linken Kirchenführung ausgegrenzt, extremisiert und teilweise verunglimpft fühlen, wie der Vorsitzende der pietistischen Vereinigung Grüß Zwillingsbruder Ulrich sagt. Die Kirche in Hennstedt-Ulzburg gilt als eine Art Zentrum der Bibelfesten. Wenn Kollegen in den Nachbargemeinden sonntagmorgens vor ein paar Handvoll Rentnerinnen und Konfirmanden predigten, hatte Andreas Rüss volles Haus. Der Hardliner zog Publikum aus dem weiten Umland an. Die Gruppe von Rüss, sagt ein Hamburger Pastor, hatte etwas Sektiererisches. Auch die vermeintliche Gespielin, hübsch, zähle zu den Jüngern des strengen Geistlichen. Die Lehrerin saß im Kirchenvorstand und sang mit Rüss im Gemeindechor. Gemeinsam protestierte man auf der Synode der Nordelbischen Kirche, als dort 1997 die Segnung von Homosexuellen beschlossen wurde. Bei so viel Gemeinsamkeiten ist es doch kein Wunder, so ein Pfarrer der nordelbischen Kirchenführung, wenn die sich ganzheitlich näher kommen. Das fand ich sehr lieb umschrieben. Ja. Sehr, sehr lieb. Und vor allem, was für verbindliche Elemente. Also, dass man zusammen singt, ja, aber zusammen gegen andere Menschen auf diese perfide Art und Weise zu protestieren, dass das Leute irgendwie zusammenbringt, finde ich.
Unsere Beziehung ist holistisch, weil wir Homosexuelle ablehnen.
Genau, das fand ich irgendwie... Na gut, Menschen haben sich schon vielleicht über die komischen Dinge gefunden, aber so gut, so weit, so gut. Ähnlich locker sieht es auch mancher Christ aus der Rüssgemeinde. In einem Leserbrief an die Norderstedter Zeitung, das war korrekt, reimte einer ebenso holprig wie schadenfroh: Bekämpft man vehement einen Puff, kriegt man nicht selten selbst den Knuff. Ich hätte anders geendet. Das ist ein sehr schlechter Reim.
Udo Ludwig steht in Großbuchstaben hinterm Scan.
Ich weiß, aber vor allen Dingen auch, da werden ja auch wieder echt Ebenen vermischt. Also ich meine natürlich, jemand, der sich völlig doppelmoralisch und bigott verhält. Ich habe versucht rauszufinden, ob das jemals wirklich klar von ihm bestätigt wurde oder ob es irgendwie zumindest doch sehr wahrscheinlich war, dass dieser Vorfall unter den beiden so stattgefunden hat. Aber ich habe es nicht ganz richtig herausgefunden. Aber es sind ja trotzdem, es ist ja ein Riesenunterschied, ob man über so etwas redet auf dieser Ebene oder um Prostitution. Also, dass das so vermengt wird, finde ich etwas unschön.
Ich finde auch, dass man die Parallelen zu Bill Clinton zieht, unterhaltsam.
Ich habe mich gefragt, warum, ehrlich gesagt, für mich alleine. Aber auch da habe ich nicht weiter recherchiert.
Monica Lewinsky?
Nein, nein, das weiß ich. Aber die Frage ist, ich habe mich gefragt, ob gewisse Elemente aus der Affäre Clinton quasi ein Revival gefunden haben in der Affäre, in der angeblichen Affäre dieses Pastors. Aber so viele Details gibt es da nicht.
Ja, auf jeden Fall immer interessant, wenn jemand mit der moralischen Überlegenheit auftritt und dann so etwas rauskommt. Und vor allem, dass das im Spiegelheft ja bundesweit Nachrichten waren. Also ich hätte verstehen können, wenn man sagt, das ist ein Bericht für den Raum Hamburg, für vielleicht sogar nur Hamburg-Norderstedt, und dass es jetzt in dem Heft erscheint, das von Südbayern bis Kiel gelesen wird, das finde ich ist schon...
Aber ich verstehe es in dem Sinne, weil ich habe noch ein bisschen nachgeschaut und dieser Streit, dieser Kampf da in dieser Kirche, also zwischen den wirklich äußerst konservativen Elementen und der modernen evangelischen Kirche, und die sich ja wirklich geöffnet hat, also der war wohl wirklich sehr groß und auch sehr umfassend, also auch in anderen Fragen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann doch ganz Deutschland beschäftigt hat. Wie stellt sich jetzt die evangelische Kirche auf und wie vertragen die sich untereinander? Und offensichtlich ja ziemlich schlecht. Weil das halte ich schon wirklich auch für eine legitime Frage. Ne? Inwiefern ist das überhaupt in Ordnung, diesen Fall so publik zu machen?
Und was ich auch spannend finde, der eine, der hier gegen Eurofighter protestiert, was in meinem Kopf ja eigentlich schon eine viel längere Tradition hätte, also es hätte fast sogar zu meinem Artikel gepasst aus 61, dass damals gab es ja die Proteste gegen den Starfighter, also das damalige Kampfflugzeug, und also noch bevor die 68er auf die Straße gegangen sind, gibt es Protestfotos mit Kindergärten statt Starfighter und so weiter. Dass das auch so ein 30 Jahre später immer noch bestehender Konflikt ist, über den eine Kirche eine Position bezieht, zu einem neuen Flugzeug dann, aber auch mit ähnlichen Argumenten, also dass man das Geld lieber sinnvoll anstatt tot bringt, also sinnvoll sozial statt tot bringt, einbringen soll. Und auch das wieder, die Kirche, die einerseits sagt, na, Homosexuelle segnen ein heikles Thema, und andererseits aber eine katholische Kirche, die durchaus auch Waffen segnet. Also es gibt nicht wenig Panzer, Flugzeuge und Maschinengewehre, die durch den Papst gesegnet wurden.
Das ist so irritierend.
Ja. Aber wehe, zwei Männer lieben sich, das ist kritisch.
Da ich ja nun nicht religiös bin, ist mir schwer, da neutral drauf zu antworten. Ich finde es willkürlich unsinnig. Aber ich glaube, das darf man auch öffentlich so sagen.
Ich denke, das ist okay. Dass kirchlich-geistliche sich gegen verschiedene Waffen ausgesprochen haben, ist ja auch keine Neuerung. Also ich erinnere mich, auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man sich gegen die Armbrust als Waffe ausgesprochen. Und also, solange es Waffen gibt, hat die Kirche eine Haltung dazu.
Das ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt.
Dann danke, Nadine, für den Artikel. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die dieses Podcast-Projekt finanziell unterstützen. Und das könnt ihr über den ersten Link in der Beschreibung machen. Danke an alle, die das tun. Danke für deine Zeit. Danke für den Artikel, den du uns mitgebracht hast. Wir hören uns hier in einer Woche wieder.
Ganz liebe Grüße an Hannah. Und vielen Dank für deine Zeit und dass ich mich mehr schlecht als recht ein bisschen einbringen durfte. Aber es war sehr, sehr nett.
Gerne.
Herzlichen
wieder.
Dank. Sagst du jetzt. Dankeschön.
Bis bald.